Talk, der europäische Tech-Podcast.
Herzlich willkommen zu der Geek Talk Folge 3913. Heute Abend wieder mal zu zweit, aber ein bisschen anders. Heute Abend ist mit dabei
der Gerd, der Petlife. Schönen guten Abend. Wir zwei haben uns gesagt, nichtsdestotrotz, wir machen eine flauschige kleine Runde und plauschen über ein paar Themen. Der Martin legt jetzt los als Gastgeber. Der hat nämlich ein paar Nachträge.
Genau, zum einen haben wir einen Kommentar bekommen beim letzten Mal vom Venti, ich fühle mich geehrt, vom Hackerfunk-Podcast, sehr zu empfehlendes Format übrigens. Er hat geschrieben, bei iTunes 11.1, was wir letztes Mal verkündet haben, gab es anscheinend einige Probleme beim Podcast, also bei dem Podcast-Sparte drin. Hat da auch einen Link liegen lassen zum Support-File bei Apple. Mittlerweile sind da, wie ich vorher gerade gecheckt habe, schon 16 Seiten mit drin. Es gab anscheinend das Problem, dass Podcast-Folgen plötzlich, also alle Folgen eines Podcasts oder alle Podcasts als ungehört markiert wurden. Ist natürlich ziemlich hässlich, wenn man da einiges an Podcasts drinnen hat. Ich glaube, du kannst das nicht nachvollziehen, du hast kein iTunes.
Natürlich, Entschuldigung, ich habe iTunes, ich habe auch sogar die Podcast-App, aber die Menge der Podcasts, die ich höre, sind glaube ich 5 Stück oder so, also das ist eine überschaubare Menge.
Und also bald hast du mehr Podcasts als Lieder.
Ja, also wenn es eine Podcast-Folgen sind, habe ich mehr, ja, aber Podcasts stimmt, sind weniger, genau. Ja.
Passt, also von der Zahl her mehr meinte ich so, ja.
Ja.
Gut. Also ich hätte nicht sowas mitbekommen, aber eben wie man sieht, in dem Support-Forum geht es heiß her, da würde ich mich auch ärgern, wenn das passiert wäre.
Das könnte ich mir vorstellen, ich würde mich genauso ärgern, wenn das beim RSS-Reader passiert und damit einmal ein paar hundert Meldungen wieder reinrauschen, die man eigentlich doch schon alle gelesen hatte und geistig abgehakt hätte. Ja, das wäre vermutlich genauso ärgerlich.
Ein ähnlich ärgerliches Ding, genau. Oder DMs bei Twitter und solchen Geschichten.
Oh, ja.
Gut, also vielen Dank auf jeden Fall für deinen Kommentar und vielleicht ist es auch dem einen oder anderen Hörer passiert, dann darf der sich gerne melden, das würde mich wundern nehmen. Gut, dann haben wir noch das letzte Mal verkündet, dass Google Bump aufgekauft hat. Im Nachhinein betrachtet macht das recht Sinn, weil Apple ist ja mit dem neuen iPhone kurz vorher rausgekommen, hat damals kein NFC-Chip verbaut, wie einige davon gehofft hätten. Und da gibt es Google die Möglichkeit über die Bump-App, die kann ja zwischen Android und iOS gewisse Dinge tauschen und auch Bezahllösungen, weil Google hat jetzt auch immer mehr im Bezahlbereich sich ein bisschen davon abgewandt, ähnlich wie es Apple macht.
Apropos Apple und Android, was ist eigentlich mit iChat? Ich habe für die Hörer zum Zuhören, ich war die letzten paar Tage im Urlaub, habe nur bei Twitter so ein paar Sachen mitbekommen und da habe ich gelesen, iMessage demnächst auch für Android. Ist das jetzt nur Fake oder ist da irgendwas dran?
Böser Fake. Es kam eine App raus, die ist aber mittlerweile schon wieder verschwunden aus dem Play Store. Für all diejenigen, die es installiert haben, macht das weg. Das ist nichts Gutes.
Gut, dann habe ich also auch nichts verpasst. Gut, okay.
Ja. Genau. Vielleicht genau in diese Richtung. Wir kommen zwar nachher noch auf BlackBerry, aber der versprochene BlackBerry Messenger für Android und iOS ist jetzt auch ins Wasser gefallen. Also den gibt es jetzt nicht.
Naja, aufgrund der Rahmendaten des Unternehmens, .. Ja.
Wahrscheinlich, genau.
Aber du hattest gesagt, von wegen, das haben die kurz nach der Veröffentlichung des iPhones bekannt gegeben. Aber ich würde mal sagen, die Vertragsverhandlungen dürften ja schon ein bisschen länger gedauert haben. Also das werden die schon vor ein paar Monaten auf den Weg gebracht haben, dass Google die Firma von Bump kauft.
Ich nehme an, Google hat irgendwie Insider-Informationen und oder damit gerechnet, dass Apple keinen NFC-Chip verbaut. Und deshalb haben sie das aufgegleist.
Macht ja auch im Sinn, eigentlich Sinn, weil, wenn ich das nochmal so richtig zusammenfassen darf, der aktuelle NFC-Standard zählt ja wohl auch nicht wirklich zu den sicheren Verfahren. Und der neue, wenn er denn wirklich sicher ist, der sichere neue Standard wird 2014 erst verabschiedet. Wenn man also so gesehen sagt, Apple soll denn jetzt mal was mit NFC rausbringen, machen sie das sicherlich nicht auf der aktuellen technischen Basis. Also vor 2014, also vor dem möglicherweise heißt es dann ja iPhone 6, ist so gesehen eigentlich auch gar nicht mit NFC zu rechnen gewesen. Und auch allen geleakten Informationen zu den ganzen iPhone 5 Varianten war ja auch nie was von NFC zu entnehmen.
Genau, eben, also ich habe eh nicht mit gerechnet. Ich hätte mich auch gefreut auf den spielerischen Aspekt, das, was ich schon mehrfach erzählt habe, was mit NFC Lustiges machbar ist, aber auf einen zahltechnischen Grund, nee, das lieber nicht, weil da warte ich auch lieber auf den neuen Standard. Und mal schauen, weil Apple geht ja aktuell über Bluetooth, was das anbelangt. Das ist auch bei den Bezahlautomaten einfacher, die müssen da viel weniger umrüsten, als wenn sie das Ganze jetzt nach NFC umrüsten müssten.
Ja, also von daher, als spielerisches Element ist das vielleicht auch eher dann in der Androiden-Ecke zu erwarten, da wo die Bastler und Schrauber sitzen.
Apple-Leute, oder bei meinen Windows-Phones, da nutze ich es gerne, okay. Windows-Tablets.
Also ich hätte ja auch nichts dagegen, wenn sie es jetzt irgendwie eingebaut hätten, um irgendwelche Badges in meine Wohnung zu verteilen, ne? So den spielerischen Aspekt, ne? Den Geek und Nerd. In mir hätte es gefreut, aber im Sinne von, es passt eigentlich nicht zu Apple. Apple baut eigentlich nur Sachen ein, wenn sie richtig funktionieren, und sicher sind. Da kommen wir gleich nochmal drauf. Ja, ich weiß. Ich habe das jetzt mit Absicht gesagt, um bei allen Hörern, die wissen, worüber wir gleich reden könnten, schon mal jetzt den ersten Lacher zu produzieren. Ja, wir kündigen an, es gibt gleich einen hämischen Lacher von Apple-Usern über ein Apple-Produkt. Muss auch mal sein. Aber wo wir gerade beim Thema Apple sind, lass uns jetzt mal zu den echten Themen der Sendung kommen.
Ja, du hast einen Geist zu Hause?
Ja, also ich habe kurz vor meinem Urlaub am Samstag, also vor diesem Kurzurlaub, noch mein iPhone auf iOS 7 das Update verpasst. Also iPhone 4S, ja. Update, gut, alles klar. Lief erstmal soweit gut, dachte ich mir, und dann irgendwann fahre ich los, alles gut. Möchte ich den ersten Tweet von unterwegs schreiben, tippe auf die Tastatur. Und es passiert nichts. 21, 22. Mit einmal spontan tauchen 10 Buchstaben gleichzeitig auf. So, brrrt, ding. 21, 22. Und dann tauchen weitere Buchstaben auf. Das Problem hat bis heute Nachmittag angehalten. Also ich konnte was schreiben auf der Tastatur und es passierte erstmal nichts. Und nach ein paar Sekunden tauchen einige Buchstaben auf. Das ist sehr schön, wenn man mit Sonderzeichen schreiben möchte. Oder sowas wie ein SZ. Also wenn in den letzten Tagen von mir Tweets oder Instagram-Nachrichten ohne SZ geschrieben worden sind, dann liegt das nicht an meinen mangelnden Rechtschreibkenntnissen, sondern daran, dass das SZ, wie wir alle wissen, auf dem iPhone nicht einfach so zu erreichen ist. Das führt zu leichten Kopf-Tisch-Situationen. Mich würde interessieren, hatte irgendjemand außer mir auch noch diesen, ich nenne es jetzt mal Ghost Lag bei der Tastatur?
Das würde mich auch interessieren. Hätte ich bis jetzt nichts davon mitbekommen, aber bin ich gespannt.
Schreibt einfach mal, wer das hatte. Wenn das irgendeiner von unseren Zuhörern hatte, schreibt jetzt sofort, haltet den Podcast an, geht an Twitter, wo auch immer hin, schreibt uns eine kurze Nachricht an Geek Talk, damit wir Bescheid wissen. Bin ich der einzige Mensch, der diesen Ghost Lag hatte, oder hat das irgendjemand immer noch? Also das fand ich schon eine sehr skurrile Situation. Es gab dem Schreiben eine richtige meditative Phase. Überleg dir, was du geschrieben hast.
Und ist ja manchmal auch nicht schlecht,
oder? Ja, aber es wird ganz schnell sehr nervig, sage ich dir. Na gut, also...
Definitiv.
Also das so dazu. Aber die ersten iPhone-Verkaufszahlen sind ja da. Martin, dein Part.
Genau, Apple hat in den ersten 3 Tagen sagenhafte 9 Millionen iPhones verkauft. Im Vergleich zum letzten Jahr, damals waren es vom iPhone 5 noch 5 Millionen in derselben Zeit.
Ja, okay. Also jetzt auch trotz bei aller Apple-Freundschaft muss man natürlich sagen, gegenüber vor einem Jahr haben sie natürlich jetzt auch ihr Verkaufsgebiet, also die Anzahl der Länder, in der das Gerät direkt verkauft wird, glaube ich, auch ausgeweitet, oder?
Also es sind zum Start 8 Länder, oder? 7, 8 Länder,
sowas. Okay. Ich nehme alles zurück. Also sind dieselben Länder wie letztes Jahr oder sind es mehr oder weniger? Man muss, also ich meine, damit wir nicht Äpfel mit Birnen vergleichen, da ich das jetzt nicht weiß, ne, wenn es die gleiche Anzahl von Ländern sind, alles super.
Da müsste ich jetzt nochmals genau nachschauen. Ich glaube, das sind immer die gleichen Länder, wo es startet.
Dann, so ziemlich dann die gleichen. Dann finde ich das beeindruckend, weil ehrlich gesagt...
Für das das eine so eine Niete war? Also ja, gut, wie immer.
Was heißt Niete? Ja, das ist ja dieses Thema Erwartungshaltung. Die Erwartungshaltung war total untergraben worden. Ne? Es waren ja kaum noch Überraschungen drin, weil wir wussten ja schon alle vorher. Und ich glaube, das Ich hatte befürchtet, dass sich das schlimmer auswirkt. Und das Gegenteil ist eingetreten. Ja. Noch mehr Verzerrung, noch mehr Apple-Deppen. Ich gehöre selbst dazu, nichts Falsches verstehen. Noch mehr Apple-Deppen haben trotzdem vorbestellt, gekauft. Und das innerhalb der ersten Tage. Das finde ich beeindruckend.
Genau, und um noch mehr Apple mit Birnen zu vergleichen, Samsung brauchte diesen Frühling für das SGS 4 30 Tage, damit sie die 10 Millionen erreichen.
Ja gut, okay, man muss natürlich auch mal berücksichtigen, wie viele Geräte hat welcher Hersteller vorher auf Halde produziert? Hatten die Samsung-Leute überhaupt solche Mengen an Geräten auf Halde schon vorproduziert, um das überhaupt oder mussten die erstmal immer nachliefern?
Irgendwas war mal eine Ankündigung, gleich wo es rauskam, dass sie es in Zeitraum X bis auf die 10 Millionen schaffen wollen oder werden, haben sie angekündigt. Es ging dann nachher 30 Tage lang. Also der Zeitraum hat sich da verlängert.
Okay, gut.
Ich nehme an, dann hätten sie es gehabt, wenn sie das
so angekündigt haben. Ja, das wollte ich gerade sagen. Du würdest es nicht so ankündigen, wenn du die Geräte nicht irgendwie schon im Schrank stehen hast.
Genau, ja.
Aber die andere Zahl finde ich noch, gerade für App-Entwickler, noch viel spannender. Ja, iOS 7, wie viele Leute das in so kurzer Zeit auf die ganzen Geräte geladen haben.
200 Millionen Geräte sind auch in den ersten drei Tagen oder den ersten Tagen rübergegangen. Das kam ja ein bisschen früher.
Ja, das finde ich echt eine beeindruckende Zahl. Was bedeutet ja auch als Software, als App-Entwickler, du kannst dich locker drauf verlassen, eine entsprechende stabile Basis an Geräten, an Plattformen sofort zu haben, die auf dieser neuen Softwarebasis auch laufen. Man muss ja mal rausrechnen, was hatten Sie gesagt, glaube ich, 500 Millionen Geräte mit iOS, richtig? Ich war doch die Zahl aus der Keynote. Davon sind ganz viele Geräte sicherlich auch mit alten Hardwareständen, die gar nicht mehr bis iOS 7 kommen.
Ja.
Da muss ich jetzt nur einfach aus dem Bauch raus, einfach jetzt meine Bauchrauszahl sagen. Ich würde sagen, 200 Millionen Geräte sind bestimmt zu alt, um überhaupt auf einen neuen Stand zu bekommen.
So. Genau, oder die Leute machen es nicht, weil zum Beispiel ein 4er ist und das ein bisschen, obwohl die ersten Rückmeldungen, die ich gehört habe, läuft es doch recht flüssig auf dem 4er.
Also mein Problem auf dem 4S ist nicht, dass sie flüssig laufen, bis auf diesen Tastaturlag, der sich mit einmal aufgelöst hat, sondern einfach die Akkulaufzeit. Also 100 Minuten Akkulaufzeit, wenn ich mit dem Ding unterwegs bin, surfe oder ähnliches, das ist eine dramatische Verschlechterung.
Das in der Tat. Also ich habe, seit ich
aber das schalte drauf habe... Ich schalte schon immer extra alles aus. Aber da geht ganz schnell der Akku bei runter. Sorry, du wolltest was sagen.
Hintergrundaktivitäten hast du deaktiviert?
Ja, ja, klar. Also war hier auch dieses Parallax, was man da einschränken kann. Und diese ganzen Tricks kenne ich alle. Ne? Also Helligkeit vom Bildschirm und. Aber
genau, und die Geolocation?
Ja, ist alles auch? Aus. Aber alles. Du bist trotzdem dabei. Salopp formuliert die... Kratze.
Ja, also ich habe bei meinem fast schon bald, ja, das ist alt in dem Sinn für ein Gadget, zwei Jahre alten iPhone 4S, habe ich bei mir eine Akkuverbesserung ausgemacht, seit ich das 7er drauf habe.
Okay.
Aber ich nutze es auch meist im WLAN. Ich weiß nicht.
Ja, gut, ich war jetzt in den letzten Tagen natürlich auch kaum zu Hause, sprich unterwegs im Ausland.
Ja.
Aber ich war schon etwas erschrocken, was die Akkulaufzeit anging. Ich hoffe, die finden da noch ein paar kleine Stellschräubchen, um die eine oder andere Batteriezelle doch noch länger am Leben zu halten. Also im Sinne von Akkulaufzeit gesehen effizienter zu machen.
Ja. Wie es am Anfang auch ist, es braucht immer ein bisschen, bis das System sich an dich angepasst hat oder ein bisschen eingependelt ist. Da wird es vielleicht spannend, wenn du in ein, zwei Wochen mal Feedback gibst, wie es da ist.
Ja, gerne, ja.
Dann gab es weiteres Trouble bei Apple. Das Apple TV Update auf die Version 6.0 wurde nach wenigen Tagen wieder zurückgezogen. Hast du das bei dir installiert?
Ich hatte jetzt vor, mir ein Apple TV zuzulegen, bis irgendeiner die Tage mir sagte, wart mal noch, im Oktober machen die bestimmt eine Vorstellung vom neuen Apple TV. Mhm. Also habe ich mir jetzt immer noch kein Apple TV gekauft. Also entweder machen die im Oktober jetzt was Neues oder ratzfatz wird dann endlich ein Apple TV 3 gekauft.
Zugeschlagen, ja. Gut. Also ich habe bei mir, bei 3 von 4 habe ich es installiert. Beim 4. der habe ich zu spät eingeschaltet, da war das Update dann weg. Und ich hatte zum Glück keine Probleme. Aber eben, ich gehöre immer zu den glücklichen Apple-Kindern, die selten mit irgendwelchen Problemen zu rechnen haben. Und wenn, dann habe ich ganz andere, die andere nicht haben. Also von dem her kann ich es nicht sagen. Generell gilt es zu sagen, wer Airfoil nutzt, das ist so eine App, wo du Airplay vom Rechner aus besser steuern kannst auf andere App, Airplay-Devices. Wer diese App nutzt, sollte die Version 6.0 nicht installieren, weil Apple hat da irgendein Fairplay-Zeugs installiert und da funktioniert Airfoil nicht mehr richtig.
Betrifft das auch die App Reflektor?
Das kann ich dir nicht sagen. Hm. Ich kenne Airfoil oder ich nutze auf einem Rechner Airfoil zwischendurch und das funktioniert nicht mehr richtig. Das gibt auch auf der Seite von Airfoil gibt es einen Beschrieb dazu, einen Blogbeitrag von dem.
Okay.
Dann werden wir auch noch verlinken.
Falls jemand Reflektor im Einsatz hat, das ist eine App, mit der man via Airplay sein iPhone oder iPad-Bildschirm auf dem Mac transportieren kann. Das ist ganz gut, wenn man so Screen-Capture-Geschichten für ein YouTube-Video das machen möchte. Also wenn das irgendjemand auch im Einsatz hat und feststellt, dass er damit irgendwie Probleme hat, gebt uns doch mal einen Hinweis.
Gut, dann nutze ich Banana. Wie heißt die? Ich habe sie nicht auf diesem Rechner, ich kann gerade nicht nachschauen.
Banana?
Eine Banana-irgendwas-App.
Bei Banana muss ich immer an ich einfach unverbesserlich denken. Banana!
Genau. Hat was.
Apropos, das ist total Banane, das nächste Thema.
Ja, du hast vor ein Lacher vorproduziert, jetzt kommen wir doch zum Lacher. Die ach so sichere Touch-ID wurde gehackt vom CCC. Bei euch in Deutschland. Wie war das? Hamburg? München?
Ich habe es, wie gesagt, nur per Twitter mitbekommen. Und naja, also jetzt müssen wir vermutlich auch mal wirklich die Meldung selber lesen und im Detail technisch drin stehen, drin sein in der Thematik, um zu verstehen, was die wirklich tatsächlich gemacht haben. Ich kann es nicht beurteilen. Es gäbe in dem Themenbereich sicheres iPhone natürlich eine besondere Note. Andererseits, aktuell ist die Touch-ID immer, sage ich immer, nicht anderes als ein besserer Ersatz dafür, dass ich 4 Zahlen eingebe. Das war ja auch nie wirklich sicher. Und generell muss ich natürlich dem Herrn Udo Vetter, seines Zeichens Rechtsanwalt und Mitglied der Piratenpartei, wenn mich nicht alles täuscht, NRW, Recht geben, der gesagt hat, Kinder, wenn ihr euren Fingerabdruck auf dem iPhone speichert, ist es ja tatsächlich speziell in Deutschland so, wenn die Polizei in dein Haus möchte, brauchst du den Durchsuchungsbefehl, um dir dein Smartphone abzunehmen. Brauchen sie nichts weiter. Das nehmen sie dir einfach weg. Und wenn du da deinen Fingerabdruck drauf gespeichert hast, so seine Argumentation, gibst du damit die Daten ja einfach so gesehen raus. Jetzt muss ich natürlich auch dem Herrn Vetter sagen, die Fingerabdrücke kriegt die Polizei im Notfall von vielen Gegenständen und im Notfall bei meinen fettigen Fingern einfach von meinem Display.
Vom iPad, vom Smartphone,
wo auch immer. Also wenn sie Fingerabdrücke haben wollen, kriegen sie die vermutlich auch so jetzt schon. Aber dass das ganze Thema Touch-ID nicht der letzte Weisheitsschluss bisher ist, okay, das wussten wir ja auch schon vorher.
Genau. Und ich möchte da, wie du, auch nicht allzu arg drauf eingehen, weil eben, wie gesagt, ich muss mir das Ganze noch ein bisschen genauer anschauen. Es geht mir vor allem darum, ich selber habe nie den vierfachen PIN drin gehabt. Für mich ist es sicher, wenn ich wenigstens so das Ganze geschützt habe, wenn du dein iPhone komplett runterfährst, kommst du nicht rein ohne einen vierstelligen Passcode. Also den musst du doch noch haben.
Ja, genau.
Und auch wenn du irgendwie, glaube ich, 48 Stunden das Ganze nicht gebraucht hast mit der Touch-ID, kommt auch wieder der Fingerabdruck. Und dass das nicht so das ultra sicher in dem ist, aber es ist immerhin besser, als wenn der Kollege neben dir steht und schaut, was du für eine Zahl eintippst, kommt er so mehr dran, als wenn er von dir so einen Silikonabdruck macht. Das ist doch schon ein erheblicher Aufwand.
Und sagen wir so, Apple TV 1 und 2 ist auch gehackt worden. Aber ich glaube, das 3er immer noch nicht. Tja, vielleicht braucht es dann noch irgend... Also, und sicheres Bezahlen ist mit dem Apple, mit keinem Smartphone so richtig ganz sicher. Also.
Eben, was ist schon hundertprozentig sicher? Vor allem eines, der Tod, oder? Und die Steuern, glaube ich.
Da ich jetzt ja gerade in Brügge war, Brügge sehen und sterben, bin ich gut vorbereitet.
Gut. Auf jeden Fall sicherlich ein Thema, wo man genauer eingehen kann. Ich denke aber, da sind andere Podcasts tiefer mit drin und können das besser und genauer auseinandernehmen.
Und das werden wir dann vielleicht mehr in der nächsten oder übernächsten Woche, wenn der Tobi wieder unter uns weilt, auch nochmal ganz anders beleuchten können.
Auf jeden Fall, sehr gerne. Somit ein Gruß an Tobi, genau. Ein kleiner Hinweis habe ich noch zum Thema Apple oder im Thema Apple. Siri kann, ist ja seit neuestem nicht mehr Beta und Siri kann jetzt auch Bilder suchen, habe ich festgestellt, dank Bing. Sie zapfen da die Bing-Suche an und das ist noch lustig, da kann ich mit meiner Kleinen immer wieder, haben wir uns da verschiedene Bilder rausgesucht. Inwiefern das sinnvoll ist und alles, muss man selber für sich herausfinden. Aber es ist ein weiterer Spaßfaktor mit Siri.
Ich finde das eher interessant, wie sich Apple immer wieder strategisch Partner sucht oder auch findet, um so gesehen das gesamte Google-Universum mit vielen einzelnen Partnern nachzubauen oder eine Alternative zu bilden.
Zu umgehen.
Einfach eine Alternative aufzubauen. Ne? Ich meine, ja. Google macht alles mit eigenen Diensten und Apple schaut immer, wo gibt es einen Partner, der schon irgendeinen Baustein hat. Beispiel Apple Maps, ne? Die Daten, wo die Restaurants liegen und so weiter, nehmen sie von Yelp. Google baut eine eigene Datenbasis dafür auf. Und Apple schaut immer, wo gibt es einen Partner, mit dem wir zusammen ein Gegengewicht darstellen können. Und an der Stelle wenigstens ein Gruß in Richtung Google und Apple. Mitbewerber beleben das Geschäft.
Genau. Dann kommen wir doch gleich zu einem Mitbewerber. Zum einen, wir hatten es vorhin ein bisschen auf dem iPad, ganz kurz zumindest von den Fingerabdrücken. Vorgestern wurde es vorgestellt, das Surface 2, das neue, der Nachfolger vom Surface, Microsoft Tablet. Hast du es mitbekommen?
Mitbekommen, ja, aber da ich an der Stelle sehr glücklich und zufrieden mit meinem iPad bin und ich dazu schon seit über 2 Jahren die Apple Bluetooth-Tastatur im Einsatz habe, gibt es für mich bisher nicht so den Grund, auf Surface zu schwenken.
Ja, ich brauche halt für mich immer ein Zweitsystem, so ein bisschen Abwechslung zu haben und manchmal auch zu sehen, wie gut es mir zu Hause geht. Und da habe ich ja vor circa einem Jahr das Windows 8 Ökosystem für mich entdeckt, weil ich mit Android nie wirklich warm wurde. Und mir gefällt, was ich da gesehen habe, was zum Surface 2 Neues gibt. Sie haben es ja richtig aufgebohrt, es hat einen Tegra 4 Prozessor drin, 2 oder 64 interner Speicher, Erweiterungsfähigkeit, was ja bei vielen fehlt, oder vielen beim iPad fehlt, mit MicroSD, MicroSDHC und MicroSDXC, sowie ein vollwertiger USB 3.0 Anschluss, WLAN, Bluetooth, was also alles drin ist, und Preis ab 429 Euro.
Also das preislich bestimmt fast ein Schnäppchen. Nur diese ganze Argumentation, warum brauche ich Zugang zu diesen ganzen Speicherkarten, Formaten etc. Das habe ich früher auch mal gedacht und irgendwann habe ich festgestellt, also bis auf die Tatsache, dass ich eine Speicherkarte von meiner Kamera mit Fotos aufs iPad bekommen will, und da gibt es diesen kleinen Adapterstecker.
Genau.
Also irgendwann habe ich dieses ganze Thema, ich mir laufe mit einem USB-Stick herum, einfach abgeschüttelt. Und hinter mir gelassen. Das ist vielleicht eine Sache, wie früher liefen wir mit Diskettenstapeln rum. Das kennt bestimmt noch der eine oder andere Zuhörer. Diese berühmte Diskettenbox. Ja?
Genau.
Das war früher 8 Zoll, dann 5,1 Viertel, dann diese 3,5 Zoll. Also alles gut. Und danach liefen wir mit einem USB-Stick rum. Und heutzutage sagen wir uns, ja, warum sind wir eigentlich immer mit einer Box rumgelaufen?
Eben, heutzutage hast du auch ein bisschen die Cloud.
Ja, genau. Dennoch, eben. Du, wenn du natürlich sagst, ich möchte keine Cloud-Lösungen haben, okay, dann kann man natürlich auch da eine Personal-Cloud-Lösung oder sonstigen Schnickschnack nutzen. Oder man sagt, nee, das will ich alles auch nicht. Ich will ganz klassisch, so wie damals, ne, damals TM, Trademark, damals, als alles besser war, möchte ich noch mit einem USB-Stick rumlaufen. Ja, dann kann ich auch sagen, noch besser war es in meiner Jugend, da hatten wir Diskettenboxen. Und da hat eben meine Installation von einer Software über 20 oder 30 Disketten ein paar Stunden gedauert. Da wussten wir, was wir mit der Zeit noch anzufangen hatten.
Genau, wollten. Da hast du richtig vorne im Statusbalken zugesehen und Diskettenwechsel.
Ja, Diskettenwechsel. Richtig, ja. Da hast du dich richtig noch gefreut. Damals, als alles besser war. So, also wenn jetzt jemand diese Sicherheitsbedenken nach vorne kehrt und sagt, das will ich da alles nicht hinpacken, dann darfst du vermutlich auch mit ungefähr der Hälfte der heutigen Hardware und Software nicht zusammenarbeiten wollen. Ja.
Weil die alle irgendwie, genau.
Irgendeiner hat immer irgendeine Lücke. Mhm. Ja, oder du sagst, mein Gott, ist mir doch egal. Und dann brauchst du auch diese ganzen Schnittstellen nicht mehr. Das ist mir so eine Philosophiefrage für mich. Und ich habe festgestellt, wenn ich dieses und jenes einfach außen vor lasse, dann brauchst du das auch nicht mehr.
Ja. Ich brauche ja die Erweiterung da auch nicht. Ich brauche auch den Anschluss an USB 3.0 Anschluss für irgendeine Festplatte und so weiter brauche ich nicht, weil ich alles über die Cloud löse, auch bei den Windows-basierenden Tablets über SkyDrive und Ähnlichem. Deshalb ist es für mich nicht wichtig, aber interessant ist für mich eher das Surface Pro 2, also die größere Maschine davon. Der hat einen Haswell i5 Prozessor mit 4 oder 8 GB RAM. Und das klingt für mich nach einem Rechner, der vielleicht bald hier steht oder einem Tablet. Weil das, wie gesagt, ich brauche halt dieses Zweitsystem für mich, so ein bisschen ausprobieren, so ein bisschen mal was anderes zu haben.
Ja, ist okay.
Ja.
Ich nutze es mehr alles im tatsächlichen Arbeitseinsatz und dann will ich nicht rumprobieren.
Und was ich dazu einfach noch sagen möchte, dieses Mal hat Microsoft einiges richtig gemacht. Sie haben bei der Vorstellung von dem Teil, haben sie gesagt, und es gibt es zu kaufen, und zwar ist das ab dem 22. Oktober gibt es im Handel. Sie haben Direktpreise genannt, also sie haben gelernt aus den letzten Jahren. Hier ein Kompliment an Microsoft. Und sie haben auch bei im Apple-Universum in dem Sinn abgeschaut, sie haben gleich zu Beginn einiges an Zubehör ausgeliefert. Also dieses Type-Cover, das zuklappbare Cover, was du da hast mit Tastatur drin, das gibt es in fünf verschiedenen Farben oder noch mehr besser gesagt. Und zusätzlich gibt es so Dockingstationen, Autoladestationen, Dockingstationen sogar mit Speakern auf der Seite, wo du noch richtig Sound rausbekommst und solche Geschichten.
Macht ja auch alles Sinn, allein schon im Sinne von Erlösmodell. Ne? Es gibt dann die genügend Leute, die sagen, auch dieses und jenes Zubehör möchte ich haben. Und wenn es die ganzen sonstigen Zulieferer nicht anbieten im Moment, dann allein deswegen stellt man es ja schon alleine her. Und weil auch Apple ja mit solchen Schnickschnack oder jeder andere Hersteller damit gutes Geld verdienen kann, warum nicht mitnehmen?
Genau, ja. Also hier großes Kompliment in die Richtung. Das mal haben sie es richtig gemacht und ich bin gespannt, wie das jetzt ankommt.
Ja.
Dann habe ich noch einen kleinen Hinweis für zwischendurch. Im letzten Jahr oder vorletzten Jahr, wann hat die iCloud gestartet?
Ja, das könnte schon 2 Jahre her sein.
Zumindest da, wo sie gestartet haben, haben ja einige von .Mac gewechselt in die iCloud. Und für die damaligen .Mac-Besitzer, die noch mitten im Abo drin waren, gab es dann 20 GB iCloud-Speicher geschenkt. Und dieser läuft jetzt aus am 30. September. Alle, die den Speicherplan nicht verlängern und größere Datenmengen nutzen, die werden downgegradet auf die 5-Giga-Version. Also unbedingt, wenn ihr das noch nutzen möchtet für Backup und eben Auslagerung und Dateienaustausch, schaut, dass ihr da ein bisschen Geld übrig habt. 40 Franken kostet es, glaube ich, in Schweizer Einheiten.
Ja, dann kommen wir jetzt mal zum Thema, lasst uns auf den Tischen tanzen. Wir hatten ja gerade schon das Stichwort Microsoft. Microsoft hat ja auch so einen tollen interaktiven Tisch.
Den Surface Table?
Genau, ja, also den Table, genau. Genau, auch mit Surface. Mhm. Ich weiß nicht, wer noch alt genug ist, vor so 2 Jahren oder so, gab es ein Fake-Video. Das war der Table Connect mit zum iPhone-Video. Das war der iPhone-Tisch. Genau. Da lag ein iPhone auf einem großen Glastisch, auch mit Display, so mit Monitor, wie so ein Microsoft Surface Table und iOS-Interface, und das wurde heiß diskutiert, ist das ein Fake, ist das real? Es hat sich herausgestellt, es war auch dann vor ungefähr einem Jahr, glaube ich, ein TED-Talk dazu. Und ich bin vor ein paar Tagen von den Machern nochmal angeschrieben worden, weil ich ja damals im Blog auch darüber berichtet hatte. Jetzt gibt es dazu eine Indiegogo-Kampagne. TableConnect.net ist die Website, da kann man das mal sich mal anschauen. Von dort aus kommt man auch zum Indiegogo-Kampagne. Das Schöne ist, auf der Kampagne selbst kann man alle möglichen Kleinigkeiten, so gesehen, das Projekt mit unterstützen, aber man kann den Tisch selbst gar nicht ordern. Also man kann so gesehen die Entwicklung der Leute mit unterstützen, moralisch, mit Geld, und kriegt auch irgendwelchen Gegenwert dafür. Aber
kein Tisch.
Kein Tisch, und weiß auch nicht, was der Tisch am Ende mal kosten wird oder sonstiges, ist eigentlich am Ende nichts bekannt. Also ich hatte damals so gewitzelt, Mensch, da müsste ich mit meiner Frau nochmal drüber reden, ne, wenn der Tisch rauskommt. Jetzt glaube ich nicht, dass meine Frau heutzutage auf dieses Thema einsteigen würde. Ich vermute mal, der wird auch ein paar tausend Euro oder auch Franken oder was auch immer kosten.
Währungseinheiten.
Währungseinheiten, die echt der persönlichen Wahl, ja. Ich finde es interessant zu sehen, die Kampagne zu machen, ohne zu sagen, was das endliche tatsächliche Produkt kosten wird. Aber hey, sie hat, glaube ich, jetzt noch geschätzt so 15, 16 Tage Zeit, also jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme. Also innerhalb der nächsten 14 Tage, wer mal auf tableconnect.net geht und sich dann von dort aus die Kampagnenseite anschaut und sich schlau macht und was investieren möchte, kann das tun. Das ist eine Indiegogo-Kampagne.
Da dürfen wir gespannt sein, was sich daraus entwickelt.
Ja. Dann habe ich noch ein anderes Indiegogo-Projekt. Das ist gerade schon abgelaufen. Das habe ich auch mit unterstützt finanziell. Das war genial. Da hat ein neuseeländischer App-Entwickler eine App entwickelt. Wer sich mit Pen-and-Paper-Rollenspiel auskennt, der kennt das so, wenn man zum Beispiel Landkarten zum Draufspielen. Das Ganze via iPad-App. Android, browserbasiert und so weiter. So, der brauchte, um diese Software fertigzustellen, am Ende die Lizenz der Entwicklungsumgebung. Um es mal einfach zu formulieren. Das sollte ihn 5000 US-Dollar kosten. Und er machte daraus eine Indiegogo-Kampagne. Und am Ende hat er 56.000, also das Elffache, eingesammelt. Und
eingesackt.
Genau, eingesackt, ja. Und er hat immer noch mehr Ergänzungen rausgebracht, um diese gesehen, das, den Gegenwert der Leute so gesehen zu realisieren. Und das Ganze nennt sich 3D Virtual Tabletop.
Gut, wann wird das rauskommen?
Kommt raus für die Leute, die etwas gefundet haben, gewisse Pakete ab November, für alle anderen ab Dezember. Man braucht dafür aber
Noch vor Weihnachten.
Ja, man braucht dafür eine Jahresmitgliedschaft, die soll dann 9 US-Dollar kosten. Dann werden nämlich diese Kartendaten von diesen Rollenspieldaten auf dem Cloud-Server gehostet und es gibt sogar eine Hangout-Variante davon. Das heißt, ich kann demnächst mit meinen Freunden, schöne Grüße in die Runde, auch meine Pen-and-Paper-Runde via iPad und Hangout spielen, weil einer meiner Mitspieler ist auch schon immer via Skype dazu geschaltet, der sitzt nämlich in Klagenfurt. Das heißt, wir haben eine Rollenspielrunde, Pen-and-Paper ganz klassisch hier in Essen und einer ist aus Klagenfurt dazu geschaltet und demnächst auch ein zweiter aus Berlin. Wir werden das Ganze dann mit technischer Unterstützung und gemeinsamer Kartenapplikation und alles erleben können.
Gut. Link da wirst du sicherlich wieder darüber berichten.
Ja, ja, definitiv. Und dann noch ein anderes ähnliches Gaming-Projekt, Artemis. Artemis ist eigentlich eine Windows-Software gewesen, bei der es darum ging, mit mehreren Leuten gemeinsam, ich sag jetzt mal, Raumschiff Enterprise spielen zu können. Man muss sich so vorstellen, es sitzen 5, 6 Leute an ihren Notebooks, PCs oder wie auch immer, in einem Raum. Und der eine spielt so gesehen den Kommandanten, hat das entsprechende Display. Der nächste spielt den Piloten, der kriegt eine andere Ansicht. Der nächste spielt den Funkoffizier, der nächste ist der Waffenoffizier. Mhm. Und die Leute spielen miteinander zusammen. Wer sich ganz früher noch auf dem C64 und so, da gab es ein Spiel, das nannte sich B-52, die Bombersimulation.
Ja.
Und da war es auch möglich, dass einer den Piloten spielt, einer den Technikoffizier und einer so gesehen in dem Maschinengewehrnest drin sitzt und einer den Bombenschacht bedient. Und dieses ganze Feeling konnte man seit ein paar Jahren jetzt auf dem PC, auf PCs nachspielen. So klassische Netzwerk-LAN-Party und alle spielen gemeinsam so gesehen gegen das Weltall. Und jetzt seit ein paar Monaten gibt es das Ganze auch fürs iPad, also für iOS. Das kann man sich mit ein paar Leuten gemeinsam hinsetzen und jeder nimmt sein iPad und spielt eine ganze Raumschiffbrücke.
Ist da eine Android-Version auch geplant?
Die Information liefern wir nach via Shownote.
Gut.
Aber ich finde das jedenfalls für das Thema Zusammenspielen mal eine ganz interessante Geschichte. Falls damit einer schon rumprobiert hat mit dieser Artemis-App, sagt mir mal Bescheid. Ich habe mir das damals nämlich auch nur in der Windows-Version angeschaut. Und falls einer damit Erfahrung gemacht hat, sagt mal.
Gerne weitergeben.
Genau, bitte mal weitergeben.
Somit ist der Game-Bereich durch und geht's in doch auch noch Game-Sport-Bereich.
Ja, sagen wir, Game ist vielleicht nicht die richtige Umschreibung. Fitness-Tracker ist vielleicht eher die richtige Bezeichnung dafür.
Passt mir dahin.
Genau, ja. Da gibt es ja einige von diesen Produkten, also von diesen ganzen Fitbits und
Charbonne
und Nike und wie sie alle heißen. Da kann man schon eigentlich eine ganze Folge nur mit der Aufzählung der ganzen Funktionen verbringen. Jedenfalls gibt es jetzt ein neues Produkt in Vorbereitung, das nennt sich Hexoskin. Ist jetzt kein Armband und auch kein Ding zu um den Gürtel schnallen oder sonstiges, sondern es ist ein, ja, ich nenne es jetzt mal ein Shirt, ein Sportshirt, wo die ganzen Tracker-Funktionen im Shirt eingebaut sind. Es gibt ja schon seit längerem jetzt für die Frauen ein Sport-BH mit eingebautem Cardio-Messgerät. Und jetzt gibt es so gesehen Unisex für alle ein Sportshirt, Hexoskin. Das ist immer jetzt in Vorbereitung und ja, dazu soll es auch eine eigene App geben und. Hat natürlich ein paar Vorteile, wenn man gewisse Vitaldaten am Brustkorb eher abgreift als am Handgelenk.
Genau. Wollen die auch unser Geld? Ist das irgend so eine Founding-Geschichte oder Crowdfunding oder machen die das von alleine?
Das Ganze ist auch ebenso eine Indiegogo-Aktion. Bis auch Mitte Oktober hat man dort wiederum Zeit, sein Geld in der Kampagne zu lassen.
$339 kostet das Ganze.
Ja.
Wer also gerne im Bereich Fitness was machen möchte.
Und mal kein Armband oder kein Halsband Tracker. Oder kein Stirnband oder was auch immer haben möchte, kann das jetzt ja mal mit einem T-Shirt, mit einem Sportshirt versuchen.
Genau, wie du gesagt hast, bis zum 18. Oktober, also noch 24 Tage läuft das Ganze. Die 100.000, die sie wollten, haben sie zusammen. Zum Zeitpunkt der Aufnahme sind sie jetzt bei 100.464.
Also mit Fitness-Trackern ist auf jeden Fall Geld zusammenzubekommen.
Es sieht ganz so aus. Andere machen nicht ganz so viel Geld.
Naja, das ist jetzt eine Frage der Definition. Also die Summe, die da im Raum steht, ist schon viel. Aber natürlich im Verhältnis zu dem, was sie mal wert waren. So, jetzt, genau, das war jetzt so gesehen der Einstieg, damit Martin von Schwarzbären sprechen kann.
Genau, vor 5 Jahren waren die Schwarzbären noch 77 Milliarden schwer oder wert. Heute verhandelt die Fairfax Financial Holding darüber, die Firma BlackBerry zu übernehmen für satte 4,7 Millionen.
Milliarden, nicht Millionen. Also
Milliarden, dankeschön. Das hätte wieder.
Aber nochmal, Börsenwert eines Unternehmens ist ein gefühlter Wert. Sagt nichts darüber Sie aus, Apple. Wie viel Wert, wie viel, also in klassischer, guter alter deutscher Buchhaltung ein Unternehmen wert ist. Also wenn ich jetzt Lagerbestände und sonstiges alles zusammenzähle, komme ich immer auf einen ganz anderen Wert als den fiktiven Wert, den Börsenmakler sich gerade gegenseitig um die Ohren hauen. Ja, also genau. Börsenwert und ein Unternehmenswert im Sinne sind nochmal zwei völlig verschiedene Begriffe. Und da muss man berücksichtigen, die Amis haben dann ein anderes Verständnis von Unternehmenswert als wir in Europa, glaube ich, generell oder speziell wir Deutschen.
Genau, und da kommt noch dazu, dass die ganzen, also weder zum einen Fairfax Financial als wie auch BlackBerry Kanadier sind.
So.
Auf jeden Fall spannend, also wenn es für den Preis weggeht, sicherlich eben, wie du sagst, das ist nicht der effektive Wert, aber das ist der Wert, für den sich BlackBerry verkaufen würde, zu den Voraussetzungen, wenn es dann zustande käme.
Ja.
Mal schauen, wir dürfen gespannt sein.
Das ist natürlich die Frage, was machen die Jungs von der Fairfax Financial Holding Ltd. damit? Zerschneiden sie es? Werden die Patente weiterverkauft oder...
Nein, sie wollen BlackBerry wieder ganz nach vorne bringen, sie wollen das Ganze pushen, sie wollen da richtig was reinbuttern, damit die Firma wieder voll gesund wird und sich wieder gut verkauft.
Okay.
Also die haben nicht vor, irgendwie das Ganze wegen Patenten und so weiter zu kaufen. Wirklich aus Interesse, weil es eine Firma aus dem Land ist. Also ja.
Ja gut, da hängen ja auch ein paar tausend Arbeitsplätze bestimmt auch mit dran, speziell in Kanada.
Genau. Genau, eben solche
aber,
Geschichten.
Aber eine Financial Holding, das sind im Ende die Leute, denen es um das Geld geht. Die schieben jetzt vielleicht,
die reden
jetzt vielleicht von guten Dingen wie Arbeitsplätze in unserem Land und so weiter. Aber wenn das Ding keine Kohle abwirft, ist das denen am Ende auch vermutlich nicht so viel wert, wie sie jetzt damit darstellen wollen.
Es bleibt für BlackBerry zu hoffen und wir werden sehen, was die Zukunft da bringt.
Genau. BlackBerry hatte ja seinen ganz eigenen Markt im Geschäftsumfeld, aber da ja immer mehr Geschäftsführer auch von größeren Unternehmen sagen, nee, ich muss mit der Zeit gehen, ich brauche auch ein iPhone. Egal, was meine IT-Abteilung aus Sicherheitsgründen dazu sagt. Ja, da war ja BlackBerry schon mit ganz eigener Softwarelösung und ähnlichen Dingen im Hintergrund gesegnet, die der IT-Abteilung wenigstens das Gefühl gegeben haben, ja, wir haben jetzt unsere eigene Serverarchitektur für BlackBerry und für die Geschäftsführung aufgebaut, wir sind aber Herr der Daten und der Lage.
Genau, man muss auch sagen, bei uns in Europa ist das Ganze extrem zurückgegangen. Andere Länder wie in Asien ist BlackBerry nach wie vor extrem stark, gerade wegen des BlackBerry Messengers,
ja,
den wir vorher schon mal hatten.
Ja.
Aber eben, schauen wir in 5 Jahren nochmals, wo sie sind oder vielleicht schon in einem Jahr, dann wissen wir mehr.
Ja, und selbst wenn es dann nicht mehr Schwarzbeere, also BlackBerry, geben sollte, dieser Markt, ich nenne es jetzt mal, das ist eher sicherheitsrelevanten Geschäfts-Smartphones, den wird sonst jemand anders besetzen, weil der Markt generell für so eine Geschichte ist sicherlich da.
Banken, Versicherungen, die ganzen, die wirklich darüber gehen müssen, eben weil Thema Sicherheit,
ja, genau. Dann, vielleicht macht Nokia in Zukunft das Geschäft.
Wer weiß, das werden wir sehen.
Ja, schauen wir mal.
Genau, mit diesem Ausblick, denke ich doch, beenden wir den Podcast. Oder hast du noch was, was du unbedingt unseren Hörern mitteilen möchtest?
Ich könnte jetzt noch meine Oma grüßen, aber das lassen wir jetzt mal.
Wunderbar. Apropos Grüßen, einen kleinen Ausblick auf die nächste Woche. Da ich ja jetzt definitiv am 1. Oktober umziehen werde und es noch nicht ganz sicher ist mit dem lieben Provider, ob es klappt mit dem Internet, kann sein, dass die nächste Woche ausfällt, weil wir haben aktuell keine Backup-Folge im Hintergrund. Aber da werden wir euch über bekannte Kanäle wie Facebook, wie Twitter und so weiter unterrichten. Gut, dann würde ich doch sagen, je nachdem, wenn ihr uns hört, morgens, mittags oder abend, wir wünschen euch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Tschüss zusammen.
Ciao.
Gut verkauft.
Das Ding gibt es auch erstmal so von alleine. Ja. Moment, jetzt lass mich da, bevor ich jetzt etwas, weil ich das wieder selber nochmal nachlesen muss. Das ist ja auch schon wieder...
Indiegogo.
Ist auch wieder Indiegogo.
Ist Indiegogo. Bis zum 18. Oktober. Kannst widersprechen, ich schneide.
Okay.
Hört mehr Geek Talk.